ARD Sounds.
Hi ihr Lieben, hier ist eure Sarah Engels und ich wünsche euch viel Spaß beim ESC Update mit Thomas und Marcel.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ach, die ESC-Hymne. Ist sie nicht schön? Ich freue mich schon darauf, sie heute Abend wiederzuhören, denn heute Abend ist Finale vom Eurovision Song Contest 2026 und wir stimmen euch darauf ein. Wir melden uns heute zur Abwechslung mal aus dem 9. Wiener Bezirk. Heute bin ich mal zu Gast bei Thomas Mohr. Happy Finaltag.
Ja, herzlich willkommen, Marcel hier im 9. Bezirk und an alle, die uns hören. Ja, Happy Eurovision, einen wunderschönen Finaltag vom Eurovision Song Contest hier in Wien.
Die Stadthalle ist übrigens im 15. Bezirk, wo das Ganze dann nachher stattfinden wird. Wie die Wiener Bezirke durchnummeriert sind, das ist Thema einer anderen Podcast-Folge. Heute wollen wir uns aber auch um Nummern kümmern. Oh mein Gott, was für eine fantastische Überleitung. War denn das bitte gerade? Ich muss euch etwas gestehen. Wir haben ja den Podcast gestern, der dann online ging, nach dem zweiten Semi, den haben wir sehr, sehr schnell nach dem Ende des zweiten Semis aufgenommen. Mit anderen Worten, das, was jetzt kommt, war uns da noch gar nicht bekannt, sonst hätte ich mich da schon drüber aufgeregt. Die Startreihenfolge wurde in der Nacht veröffentlicht, kurz nach 2 war sie online. Ich war zu diesem Zeitpunkt im Euroclub und wir haben auf ein Handy gestarrt und wir waren fassungslos. Und das hat mit den Startnummern 1 und 2 zu tun tatsächlich. Die Show wird eröffnet von Dänemark, was ja unser gemeinsamer Favorit ist, was wir ja schon häufig gesagt haben. Und auf Startplatz 2 kommt Sarah Engels, Deutschland. Startplatz 2. Thomas, wie oft hatte Deutschland schon Startplatz 2 beim ESC-Finale?
Ja, Deutschland ist noch nie auf Platz 2 in den ESC gestartet. Und 1 und 2, ich kann mir vorstellen, wie ihr euch aufgeregt habt. Vielleicht muss man den Leuten auch erklären, erstmal, die jetzt ganz neu dazugekommen sind, dass die Startnummern so am Anfang sehr unbeliebt sind. Denn die Verlaufskurven des Eurovision Song Contest, also wie viele Zuschauer wann dabei sind, die steigt ab 21 Uhr kontinuierlich an und erreicht den Höhepunkt so um 21:30 Uhr. Das heißt, ganz viele Leute, die in den ESC gucken, sehen die ersten paar Acts gar nicht. Deswegen haben die natürlich große Nachteile beim Televoting, weil die Zuschauer das schlicht nicht gesehen haben. Erstens und zweitens sind vordere Startplätze auch nachteilig, weil die natürlich im Wettbewerb der 25 Songs am Ende auch eher vergessen werden als die Songs, die am Ende kommen. Deswegen ist die Aufregung groß, dass unser Favorit Dänemark das Ding eröffnen soll, weil der Song lebt natürlich auch vom Publikumszuspruch und das ist natürlich eine Benachteiligung für Dänemark. Genauso für Sarah Engels. 2 ist eigentlich noch schlechter als 1, weil 1 hat den Vorteil, der Erste zu sein, ja, den Contest zu eröffnen. Das gibt noch ein Fünkchen vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Und der zweite Startplatz gilt als Todesstartplatz.
Es hat noch nie ein Act gewonnen, der mit Startplatz 2 ins Rennen ging, in der gesamten ESC-Geschichte nicht. Aber man kann ja auch ein bisschen was Positives finden. Und du weißt, Startnummern ist mein absolutes Lieblingsfeld beim ESC. Deswegen habe ich auch da etwas Positives für Sarah Engels gefunden. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ein Act von Startplatz 2 immerhin Dritter. Das waren Jerry Heal und Aljona Aljona, also 2024. Da gab es Platz 3 für Startplatz 2. Also es ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, dass das was wird. So, also eine Startnummer ist eine von vielen Faktoren und ich glaube, dass auch von 1 und 2 sowohl die Inszenierung von Dänemark als auch die Inszenierung von Deutschland durchaus das Potenzial haben, im Kopf zu bleiben. Trotzdem ist es schon ein bisschen frech, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch, also wenn schon so früh, hätte ich auch mit Deutschland eröffnet. Weil Feier am Anfang hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können.
Ja, es ist eine tolle Nummer, um einen Wettbewerb damit zu beginnen. Wirklich. Dann kann man wirklich dann schon auch böse Absicht unterstellen. Und in den sozialen Medien geht die Wut auch gegen die Organisatoren. Österreich hasst uns, der ORF mag uns nicht. Das ist die Rache von demjenigen, der die Startnummer ausgewählt hat, von Marvin Dittmann. Der hat ja lange fürs deutsche Team gearbeitet, aber seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr, glaube ich, schon nicht mehr. Ja, also das sind alles Verschwörungstheorien, das wissen wir natürlich nicht. Vielleicht hat auch irgendwas Logisches, eine Verkettung von logischen Argumenten dazu geführt, Deutschland an Platz 2 zu setzen. Kann sein, muss aber nicht sein.
Die Argumente würde ich sehr gerne hören. Ich bin ja sowieso der Meinung, die Startreihenfolge hat so viel Macht, dass man sie eigentlich gezwungenermaßen auslosen müsste. Das, was dann immer als Argument dagegen kommt, ist ja, dass aus Produzentensicht man natürlich viel lieber in der Hand hat, wann was kommt, damit man die Beiträge schön abwechseln kann. Aber wir werden diese Startreihenfolge jetzt gleich mal sezieren. Und ich muss ehrlich sagen, hätte man sie ausgelost, naja, ich weiß nicht, ob das so viel anders geworden wäre. Aber diese ganze Presseberichterstattung rund um Start Nummer 2, die hat auch unsere deutsche Kandidatin Sarah Engels mitbekommen und die hat sich auch auf ihrem Instagram-Kanal dazu geäußert zu Startplatz 2.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt wichtige News, Leute, denn ich zitiere die Presse von heute Morgen. Sarah Engels mit der verfluchten Startnummer 2 beim Eurovision ist natürlich zum Scheitern verurteilt, kann auf keinen Fall etwas werden. Leute, ich bitte euch, ich bin auf jeden Fall motiviert und ich habe immer noch genauso Lust wie vorher auch.
Ja, sie bleibt trotzdem motiviert und das ist ja auch absolut richtig so. Also was soll man da anderes machen? Genauso rausgehen und man kann natürlich auch immer sagen, hier Startplatz 2, man hat es sehr schnell hinter sich und man kann den Rest der Show genießen.
Ja, was soll sie anderes sagen? Sie kann sich ja nicht beklagen und sie kann es auch nicht ändern. Sie muss damit leben. Und ja, Sarah Engels wird ihr Bestes geben. Also davon bin ich überzeugt. Und das ist auch ihr Typ. Das ist auch ihre Mentalität. Es ist ein kleiner Dämpfer, aber sie wird sich durchkämpfen.
Wir bleiben noch ein bisschen bei ihr, denn wir haben ein Interview mit Sarah Engels, beziehungsweise unser ARD-Kollege Nils Dams aus dem ARD-Hörfunkpool hat das mit ihr geführt. Und das hat er gemacht, nachdem Sarah Engels zu Gast war, unter anderem im sogenannten Eurofan-Haus. Das ist ein, ja, wie soll man es beschreiben, das ist ein etwas größerer Raum, kann man sich vorstellen wie so ein Konferenzraum. Das Ganze wird organisiert von einer Fanseite, die heißt ViviBlogs und die laden einfach diverse ESC-Kandidaten dieses Jahres, auch ein paar aus den Vorjahren, aber vor allem dieses Jahres ein. Dann sitzen die auf so einem Podium, es gibt so ein kleines Interview, es gibt Zuschauerfragen, am Ende singt der Act vielleicht noch, wenn er will oder auch nicht. Und dann geht man runter und macht Fotos. Das ist so in etwa das Konzept und das ist eigentlich sehr schön, weil es total offen ist. Da können Journalisten hin, da können Fans hin, da können im Prinzip alle hin, wenn sie schaffen, einen Platz zu kriegen. Aber das schafft man nicht immer, oder Thomas?
Ja, also ich war da für den Griechen Akilas und wurde doppelt enttäuscht. Ja, also doppelt in dem Sinne, dass ich in den Raum mit dem Interview nicht mehr reingekommen bin, weil es zu voll war. Und der Fototermin wurde abgesagt, weil er angeblich Rückenschmerzen hatte. Also ich habe die Location gesehen und habe ein paar Fans getroffen und ein paar Freunde aus der Vergangenheit getroffen. Von der Terrasse dieses Museums hat man in Wien einen fantastischen Ausblick.
Das Wien-Museum, müssen wir einmal sagen, am Karlsplatz.
Ja, das ist Wien-Museum in einer tollen Gegend. Die Idee ist fantastisch von den Vivi-Bloggern, das zu machen, weil es in diesen Zeiten total schwierig ist, an die Künstlerinnen und Künstler ranzukommen. Und so hat man die Möglichkeit, tatsächlich sie mal zu sehen, mal zu hören und wenn man Glück hat, ein Foto zu machen, so wie du ein Foto mit dem dänischen Künstler gemacht hast, oder?
Genau, damals, als ich noch an Dänemark geglaubt habe. Aber naja, Sarah Engels war also auch da im Eurofan-Haus und das war auch die erste Frage von unserem Reporter Nils Dams, wie es ihr denn da so gegangen ist.
Es war total verrückt. Also es sind wirklich so viele Menschen extra für mich gekommen und ja, man fühlt sich natürlich geehrt. Vor allen Dingen irgendwie, wenn man die ganzen Fotos macht und man merkt, wie glücklich man diese Menschen damit macht. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes und ja, ich weiß das sehr zu schätzen.
Du bist jetzt eine Woche hier, hast wahnsinnig viele Termine. Ich habe das ja sehr eng mitbekommen. Hast du dir so den ESC vorgestellt?
Ja, tatsächlich wusste ich, dass es einen ganz engen, getakteten Schedule gibt. Aber ich glaube, so ganz konnte man sich noch nicht vorstellen, was da genau passiert. Und ich glaube, diesen Spirit und diesen, ich sag mal, diesen Vibe, den man hier hat, das ist etwas, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Und es ist umso schöner, wenn man es dann irgendwie erlebt.
Du bist ja im ersten Halbfinale außer Konkurrenz aufgetreten. Die Leute sind durchgedreht. Ich war in der Halle, natürlich auch bei dem Moment, als du dich hast fallen lassen. Wie viel von der Stimmung kriegst du eigentlich auf der Bühne mit während der Performance?
Ich krieg alles mit, 100%. Und das ist auch das Schöne. Also man spürt einfach diese Energie von den Zuschauern. Und das gibt einem natürlich nochmal so einen gewissen Kick, um nochmal mehr Gas zu geben. Und ja, man genießt es dadurch einfach noch viel mehr.
Kannst du uns mal mitnehmen auf diesen Würfel drauf, weil es gibt ja Artikel und alle sprechen darüber, okay krass, sie lässt sich fallen. Wie läuft es so aus deiner Sicht ab da oben?
Naja, also ich glaube, ihr wart ja auch bei den Proben mit dabei. Es ist nicht ohne und es kostet mich auch schon Überwindung. Ich vertraue den Mädels dazu 1000%. Die haben auch gesagt, egal was ist, egal wie scheiße es am Ende des Tages aussieht, wir lassen dich nicht fallen. Und da vertraue ich natürlich zu 100% drauf. Da gehört auch viel Vertrauen, viel Mut dazu. Aber für mich einfach dieses Bild, dass die Mädels mich auffangen und halten, das ist ja auch das, was den Song ausmacht und die Message, die dahinter steht.
Wie hoch ist das Ding eigentlich?
Ich glaube, das ist schon über 2 Meter hoch und dann bin ich nochmal 1,60. Ja, das sind schon ein paar Meter.
Ihr habt ja extrem detailliert und hart gearbeitet über die Proben hinweg. Im Vergleich zur ersten Probe, was hat sich jetzt zu dem Auftritt am Samstag verändert?
Naja, es spielt sich natürlich immer mehr ein. Gerade auf der Bühne ist es ja dann nochmal was anderes. Und umso öfter du es probst, umso sicherer wirst du in deinen Bewegungen, in den ganzen Abläufen, weil es ist tatsächlich in meiner Performance so wichtig, dass jede Sekunde so getaktet und getimed ist, gerade weil man sich nach hinten fallen lässt. Da muss man immer sicher gehen, dass alle Mädels auch schon an ihrer Position sind, weil die beiden Mädels ja eigentlich vorher mit mir auf diesem Würfel stehen. Und da geht es wirklich um Sekunden, die einfach passen müssen.
Nach dem Halbfinale gab es ja wirklich positives Feedback, wie gesagt. Wie wichtig war das so für das Team, für die Stimmung im Team?
Total wichtig. Also das ist ja auch das, was ich davor gesagt habe. Ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Energie das auch so einem ganzen Team gibt. Wir sind darauf angewiesen, dass wir auch spüren, Deutschland steht hinter uns und stärkt uns den Rücken sozusagen, egal was dann letztendlich Samstagabend passiert. Und das ist auch, mein Wunsch gewesen und umso schöner, als ich dann nach dem Halbfinale die ganzen tollen Nachrichten gesehen habe.
Was ist jetzt zwei Tage vorher das Wichtigste für dich in der Vorbereitung?
Ich glaube, ruhig zu bleiben, die Nerven nicht zu verlieren, genug Schlaf zu bekommen, die letzten Proben auch nochmal zu nutzen, um vielleicht ja, die letzten Dinge richtig gut ausfeilen zu können und dann aber am Samstag zu sagen, hey, bis hierhin habe ich jetzt versucht, irgendwie noch das Beste rauszuholen und jetzt aber auch Kopf einfach mal abschalten und das Herz singen lassen.
Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, du wolltest den Moment auf der Bühne bewusst genießen. Wie zuversichtlich bist du, dass das dann auch klappt?
Ich bin schon sehr zuversichtlich. Also ich glaube schon, dass es klappt, weil ich meine, natürlich ist es aufregend, man hat Adrenalin, das gehört dazu, aber ich habe ja auch jetzt schon durch das Semifinale so ein Gefühl dafür bekommen, die Halle war voll und dann ist es schon so, dass man einfach sagt, hey, das möchte man einfach genießen.
Wie läuft dann die Vorbereitung in der Halle ab? Also du kommst an, irgendwann am Nachmittag, nimm uns gerne detailliert mit, wie läuft die Vorbereitung ab, bis du dann wirklich auf der Bühne stehst?
Also es ist meistens so, dass wir noch hier im Hotel Haare und Make-up machen, ich noch nicht ins Kostüm gehe, sondern in meinem Bademantel dann meistens rüberfahre in die Halle, dann singe ich mich ausgiebig ein mit meinem Vocal Coach, dann machen wir uns warm, dass auch wirklich alle Muskeln schön aufgewärmt sind, dann ziehen wir uns um, dann werden wir abgeholt, auch da gilt wirklich ein ganz graziles Timing, wo keine Sekunde irgendwie einem erlaubt ist, zu spät zu sein. Und dann geht's auf die Bühne.
Als ihr zur Bühne gelaufen seid letzte Woche, habt ihr Seven Nation Army gesungen. So, ihr pusht euch da schon wieder richtig hoch, ne? Kurz vor der Bühne.
Total. Das ist mir und den Mädels auch total wichtig. Auch mir ist es besonders wichtig, dass die Mädels sich wohlfühlen, dass alle einfach Spaß haben, dass da keiner irgendwie hingeht und sagt, ey, das muss jetzt die perfekte Performance sein, sondern im Sinne von, wir rocken das Ding jetzt und zwar gemeinsam als volle Frauengewalt.
Ist es immer Seven Nation Army oder sind es unterschiedliche Songs, was gerade einfällt?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Songs.
Habt ihr Glücksbringer oder hast du einen?
Ich habe einen und ich darf den auch nicht vergessen, am Samstag mitzunehmen. Mein kleines Faultier, was ich von meinen Kindern bekommen habe, was so ein bisschen auch dafür steht, dass ich ja eigentlich immer so diejenige bin, die immer, immer im Stress ist, immer den ganzen Tag vollgepackt hat und das soll so ein bisschen dafür sorgen, dass ich auch mal runterkomme und ein bisschen Slow Motion mache.
Stichwort Slow Motion, runterkommen, was ist das Erste, was du machst, wenn der ESC vorbei ist?
Naja, wahrscheinlich nicht wirklich runterkommen, weil ich direkt in den Flieger steigen werde, zurück nach Köln fliege und dann wieder im Musical auf die Bühne gehe und zwar als Satin.
Wann, an welchem Tag? Montag schon?
Am Dienstag ist der erste Tag, ja.
Okay, krass.
Ja, und am Mittwoch ist dann die große Premiere. Das wird spannend, das wird auf jeden Fall ein Ritt.
Was ist das Wichtigste, was du mitnehmen willst vom ESC?
Also ich glaube, für mich den größten Erfolg, den feiere ich aktuell schon, einfach weil ich sehe, dass das Ganze in Deutschland anerkannt wird, dass es gesehen wird, wie viel Schweiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich wünsche mir einfach ein bisschen Leichtigkeit nach Deutschland zu bringen, ein bisschen mehr von nicht, was könnte denn Schlimmes passieren, sondern vielleicht auch ein, was ist denn, wenn es ganz gut läuft, dass wir das uns vielleicht einfach alle mal zu Herzen nehmen und zwar auch nicht nur bezogen auf den ESC, sondern generell in unserem Leben, weil wir sind ja oftmals so ein bisschen verkopft und malen uns die schlimmsten Dinge aus. Dabei, kann man ja auch einfach mal positiv bleiben und sagen, was ist denn, wenn es gar nicht schlecht läuft, sondern vielleicht sogar ganz gut.
Vielen Dank, viel Erfolg.
Dankeschön.
Nils Dams im Gespräch mit Sarah Engels. Ja, das war ja am Ende fast schon philosophisch. Also hat sie recht? Sind wir wirklich das Volk, das alles einfach nur kaputt redet? Oder haben wir auch unsere Gründe manchmal? Weil das ist ja wirklich ein Vorwurf von Sarah, den sie schon häufiger gesagt hat, dass sie so ein bisschen die Unterstützung vermisst aus Deutschland. Findest du das richtig? Also glaubst du, dass sie nicht gemocht wird? Das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Sie hat ja in Vornstadt immerhin gewonnen.
Nein, ich glaube, da muss man trennen zwischen Künstler und Organisation. Also, dass man den deutschen Künstler, die deutsche Künstlerin unterstützt, finde ich, das ist eine, ja, sag ich mal, nationale Aufgabe. Das ist ja einfach aus der Fairness halber. Ja? Also auch wenn ich Skiflug gucke und Philipp Raimund wird an dem Springen nur 21. und gewinnt nicht, hat er trotzdem meine Unterstützung. Ja? Da stelle ich nicht die Systemfrage. Also genauso unterstütze ich immer alle deutschen Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die beim ESC sind. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass wir oft nicht so gut abschneiden. Und das ist manchmal eben ein strukturelles Problem. Bloß jetzt wollen wir das nicht noch weiter kaputt reden. Also Sarah hat meine Unterstützung, ja, die sie fordert, die bekommt sie von mir. Ich wünsche ihr für heute Abend das Allerbeste.
Ich schließe mich an und ich habe gelernt, der ESC ist wie Skifliegen. Manchmal kommt man ganz besonders weit und manchmal fällt man böse auf die Schnauze. So, wir reden weiter über die anderen Startnummern. Wir machen das immer in so kleinen Blöcken. Wir haben euch ja auch in den Folgen, in den Vortagen immer mal so kleine Schnipsel gezeigt. Wir wollen das hier mal ein bisschen zackiger runterspulen, die Nummer. Also 3, 4, 5. Es geht weiter mit Israel, Belgien, Albanien. Warum startet Israel eigentlich immer hinter Deutschland? Das ist, im Halbfinale war das schon so, es war in den Vorjahren so. Das ist jetzt offenbar die neue Kombo. Songtechnisch ist natürlich Dänemark, Deutschland, Israel, das ist alles, da ist jetzt noch nichts richtig Langsames dabei. Auch Dancing on the Ice ist, finde ich, genauso mit Tempo wie Michelle. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, das in Folge zu machen. Und Albanien sehr früh mit Nan könnte vielleicht ein kleiner Gewinner des Ganzen sein, weil es die erste Nummer ist. Wobei, ruhig ist sie auch nicht. Es geht ja auch, ist ja auch sehr pompös, aber ist zumindest langsamer und eine Ballade und was fürs Herz. Was denkst du mit Blick auf diese ersten 5 Startnummern, gut für Albanien?
Schlecht für Deutschland fällt mir als erstes ein, weil Deutschland auch noch eingeklemmt ist zwischen 2 potenziellen Kandidaten für die Top 10. Ein starker Titel vor Deutschland, ein starker Titel hinter Deutschland. Das ist immer die Gefahr, dass man da dazwischen so ein bisschen zerrieben wird. Belgien und Albanien, ja, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Das finde ich dann in dem Sinne auch okay.
Du hast vollkommen recht, das ist wirklich nicht gut. Aber auf der anderen Seite Dänemark an 1, um noch einmal ganz kurz zurückzukommen. Das hätte man doch nicht gemacht, wenn Dänemark das Halbfinale gewonnen hätte. Also die IBU kennt doch die Ergebnisse. Das macht man ja nicht, wenn Dänemark wirklich Chancen um den Sieg hätte.
Ja, einen potenziellen Sieger setzt man nicht auf die 1.
Die Startplätze 6 bis 10. Es geht los, nach Albanien kommt dann auf der 6 Griechenland. Auch einer der Mitfavoriten, auch mein persönlicher Favorit, das Ganze zu gewinnen. Warum denn nicht? Die Ukraine kommt an 7, Leleka mit Ritnim, danach Australien. Interessanterweise waren die ja auch im 2. Semi schon hintereinander, nur umgekehrt. Da war die aus Ukraine dahinter. Nach Delta Goodrem und ihrem kleinen Ausflug aufs Podest auf dem Klavier gibt es das Kontrastprogramm aus Serbien. Krajmene von Lavina, das ist ja Metal. Und dann haben wir wieder was sehr Ruhiges auf der 10, Aiden aus Malta mit dem Titel Bella. Und da gab es gestern auch eine sehr interessante Meldung von der IBU, nämlich dass Malta, also das Heimatland von Aiden, den diesjährigen Junior Eurovision Song Contest austragen wird. Und zwar Mitte, Ende Oktober, da in der Location, wo auch der maltesische Vorentscheid jetzt stattfindet die letzten Jahre. Ist eine gute Halle, kann ich mir gut vorstellen. Da dachte ich mir aber, ach okay, Malta hat sich also für den Junior ESC den Hut ins Rennen geworfen. Dann rechnen sie wahrscheinlich nicht damit, nächstes Jahr im Mai auch ein ESC austragen zu müssen, nachdem Aiden gewonnen hat.
Ja, ich glaube, die Entscheidungen sind schon viel früher gefallen und Junior ESC, das organisieren die Maltesen so nebenbei. Eigentlich wäre ja Frankreich dran gewesen, aber die wollten, glaube ich, das nicht nochmal zweimal hintereinander ausrichten.
Ja, Frankreich hat sehr oft ausgerichtet in den letzten Jahren. Wenn du dir jetzt die 5 Länder anguckst, Griechenland, Ukraine, Australien, Serbien, Malta, also auch Griechenland und Australien zählen ja zu den riesen Mitfavoriten dieses Wettbewerbs und jetzt haben wir die auch auf 6 und 8. Also ist das wieder so ein Finale, wo das Beste ganz am Anfang kommt?
Ja, es ist sehr erstaunlich, dass diese großen Favoriten Australien und Griechenland, die haben ja wirklich auch Chancen, das Ganze zu gewinnen, so früh eingeteilt sind. Überraschend.
Nach Malta auf der 10 geht's weiter mit einer weiteren Ballade. Auch das finde ich merkwürdig. Nach Malta auf der 11 startet Tschechien. Daniel Žižka mit Crossroads war ja der letzte Kandidat im 2. Semi, der sich noch qualifiziert hat, also der angekündigt wurde. Bulgarien mit Bangaranga auf der 12. Danach die Auch interessant, auch zwei relativ anstrengende Nummern hintereinander. Also Bangaranga, wir lieben das ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für Leute zu wild ist. Und danach kommt Andromeda aus Kroatien, fünfstimmiger Frauengesang. Auch das könnte für manche zu viel sein. Und dann kommt 1, 2, 3 von Look Mom No Computer. Und wenn ihr das gerade nicht im Ohr habt, so klingt es. Das sind, also, warum?
Das wird eine sehr stressige Zeit für Leute, die auch Neueinsteiger sind. Generell ist mir in diesem Jahr aufgefallen, dass die Titel vom ESC dieses Jahr sehr viel fordern. Also sehr viel Aufmerksamkeit und Geduld fordern, weil sehr viel geschrien wird. Es gibt sehr viel stressige Titel. Einige sind auch schon rausgefallen. Das ist auch so ein bisschen das, was mich aus meinem Umfeld erreicht. Und das sind mir sehr wichtige Stimmen, weil nicht jeder ist so wie du oder wie ich, der sich Tag und Nacht mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe oft zurückgespiegelt bekommen, dass vielen Leuten viele Songs zu anstrengend sind, zu viel Schreie, zu viel. Ja, und genau das haben wir jetzt hier gebündelt. Ja, Bulgarien, Kroatien, Vereinigtes Königreich, drei anstrengende Songs am Stück.
Ja, ich habe schon mal geguckt, wie es weitergeht. Es geht ehrlicherweise anstrengend weiter. So 15 Frankreich, 16 Moldau, also 12 bis 16, das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven, muss man sagen. Also falls ihr eher so die Balladenfraktion seid, geht da vielleicht mal kurz in die Küche. Das ist in Ordnung. Wir sind euch nicht böse drum. Lasst uns noch kurz über das Vereinigte Königreich sprechen, weil wir über Look Mom No Computer ja noch nicht geredet haben in unseren Halbfinalfolgen. Wir haben das eben gerade gehört. Ich liebe diesen Song. Ich finde es toll, dass es so britisch ist, dass man diese fast schon neue deutsche Welle-Anklänge hat in dem Titel. Aber ich bleibe dabei, dass es ein Song ist, den man nicht inszenieren kann. Wir haben es im zweiten Semi gesehen. Ich will diese Performance beschreiben, aber es passiert auch irgendwie schon wieder zu viel, als dass man es könnte. Also er geht über sehr viele Tische, es beginnt in so einer Art Büro-Szenerie, es endet damit, dass er so tut, als ob er seine Computer da spielt. Dann gibt es einen ganz schlimmen Teil, in dem er mit dem Publikum interagiert. Das tut mir weh, das zu sehen.
Ohne diese Performance gesehen zu haben, hatte ich ja schon die Prognose aufgestellt, dass das alles auch ein bisschen tragisch wirken könnte. Und ich wurde so ein bisschen bestätigt, als ich seine Performance im zweiten Semifinale am Donnerstag gesehen habe. Ja, der Song ist natürlich total schwierig zu inszenieren und er ist halt jetzt in dem Sinne auch keine Delta Goodrem, die seit 20 Jahren mit der Bühne verheiratet ist. Es ist wieder viel zu viel gewollt und am Ende zu wenig gekonnt. UK liegt ja sehr weit vorne im Rennen um den letzten Platz und diese Performance hat jetzt nicht dazu geführt, dass er groß aufgestiegen ist.
Nein, wir hatten ja hier auch vor einigen Wochen schon die Prognose angestellt, Österreich oder Großbritannien sind ja auch unsere Kandidaten gewesen, die wahrscheinlich irgendwann um ganz hinten mitspielen. Jetzt nach Ansicht beider Performances bin ich leider sehr bei UK, dass das eventuell am Ende Platz 25 erreichen wird. Machen wir weiter mit dem nächsten Fünferpack und der beginnt mit einem weiteren Big Four Land, Frankreich auf der 15, Monroe mit Regard. Und was meine These noch ein bisschen unterstützt, dass die anstrengenden Songs jetzt langsam da sind, das sind jetzt sogar zwei Titel hintereinander, die mit einem Ausrufezeichen geschrieben werden. Frankreich mit Regard und danach Viva Moldova aus Moldau auf der 16. Auf der 17 haben wir unseren großen Favoriten aus Finnland, Liekin Haitin. Und dann kommen 18 und 19, ehrlicherweise, da fällt es für mich dann doch wieder ab, Pray von Alicia aus Polen und Solo Kieromas aus Litauen von dem silbernen Lion Sika. Frankreich haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen, deswegen Monroe, die Inszenierung soll natürlich wahnsinnig wertig sein. Das sollte sie letztes Jahr bei Luan auch schon sein, das ging ein bisschen schief. Glaubst du, dass das dieses Jahr besser aussieht als letztes Jahr?
Monroe ist eine tolle Frau, ja, das 17-jährige Multitalent aus Frankreich und sie ist umringt von 4 oder 5 Tänzern und ja, also ich finde die Inszenierung insgesamt recht unauffällig, muss ich sagen, weil sie eigentlich die ganze Zeit nur singt. Ja, und dann besonders gut gefällt es mir tatsächlich, wenn sie mit den Tänzern gleichzeitig in den Rhythmus dieser Musik nachmacht. Ich habe versucht, das jetzt sprachlich auch so ein bisschen so.
Und körperlich.
Körperlich vorzutanzen am Mikrofon. Also das hat mir gefallen. Ansonsten lebt es einfach von ihr, von der Stimme und von dieser Mischung aus Klassik und Pop. Und ja, sie singt absolut fehlerfrei, meines Erachtens. Und das wird natürlich wieder die Jurys beeindrucken. Bei den Buchmachern hat ihr Auftritt nicht sonderlich große, ja, Euphorie ausgelöst, denn sie ist nicht gestiegen, sondern eher noch gefallen. Aber das ist natürlich jetzt kurz vorm Wettbewerb, spitzt sich das auch bei den Buchmachern zu. Es gibt noch so Verschiebungen in alle möglichen Richtungen. Sie hat von dem Auftritt im Semifinale nicht profitiert.
Und ich kann es verstehen, für mich ist es Rumgehampel mit Rauch. Also in der Performance passiert wirklich nicht so viel. Sie gehen halt. Ja, sie bewegen sich ein bisschen rhythmischer, aber im Prinzip gehen sie. Und das ist die Idee dieses französischen Beitrags. Und es kommen dann immer so, wie heißen die, CO2-Bomben oder so? Das hat doch so einen ganz komischen Namen, diese Rauchsäulen. Du weißt, was ich meine. Die gibt es ganz oft und ganz viel. Also ja, das soll wertig aussehen, aber es ist auch ein bisschen einfallslos.
Ich glaube, die Franzosen glauben, diese One-Woman-Show reicht. Ja, dass sie genug ist, um das alles wertig und gut klingen zu lassen und aussehen zu lassen. In den Jahren davor waren die französischen Performances auch immer sehr auf den Künstler, die Künstlerin konzentriert. Ich habe das Gefühl, die Franzosen wollen am allerliebsten nur eine Kamera, eine Einstellung und das 3 Minuten durchfilmen. Das ist so das Konzept der französischen Delegation, was ich hier auch so ein bisschen wiederfinde.
Ja, stimmt. Das hatten wir bei Barbara Pravi, Slimane, Luan, wie sie alle hießen. Also es ist schon sehr ähnlich, aber es ist auf der anderen Seite für eine Nation beim ESC auch gar nicht so schlecht, wenn man eine Handschrift hat. Und wenn man einen Beitrag sieht und auch ohne die Stimme zu hören weiß, ah, okay, Frankreich. Und ich glaube, sie haben es sogar ohne Eiffelturm geschafft. Ich habe zumindest keinen gesehen bei Monroe.
Ja, stimmt.
Das ist, man sieht den Eiffelturm nicht, aber man hört ihn. Ich glaube, das können wir so zusammenfassen. Wie gesagt, danach Viva Moldova, auch nochmal großes Chaos und Rumgehampel und eine Frau in einem meterhohen Kleid. Also mit anderen Worten, das Übliche beim ESC. Und dann die 17 und Finnland. Ja, Buchmacher Platz 1. Die 17 ist eine okaye Startnummer. Und für Finnland hat die 17 natürlich eine ganz besondere Bedeutung, denn es ist 20 Jahre her, da hat Lordi den ESC gewonnen für Finnland, und zwar auf Startplatz 17. Das kann kein Zufall sein.
Ja, also ich erinnere mich noch damals, wie schockiert der ganze ich saß im Backstage-Bereich und wie schockiert alle waren, dass Finnland gewonnen hatte. Da hatte niemand mit gerechnet und alle waren entsetzt und enttäuscht, ja, was aus dem guten alten ESC geworden ist mit solcher Musik. Also damit könnte man ja heute niemanden mehr schocken. Ja, ich glaube nicht an solche Regeln, auch beim Fußball immer. Ja, wir haben 6-mal da 6-0 gespielt und deswegen müssen wir jetzt auch 6-0 spielen. Das halte ich alles für Humbug. 17 ist ein guter Startplatz und besser als beispielsweise die Startplätze von Deutschland oder Dänemark.
Du hast in unserer vorherigen Folge mal sowas gesagt, wie wenn Delta Grisham gewinnen würde, wäre das ein gutes Zeichen für den ESC, weil dann endlich mal wieder so ein Popsong gewinnt, der auch außerhalb des ESCs ein Leben hat, um das mal so paraphrasieren. Was wäre das denn für ein Zeichen für den ESC, wenn Finnland gewinnt mit der klassischen Geigerin und dem Mann im Beichtstuhl?
Das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern das ist so ein bisschen ESC-mäßig eigentlich, weil es wird ja kein CD-Track gewählt. Es wird eine Performance auf der Bühne gewählt. Und es ist eben immer wichtig, wenn man einen Song auswählt, und das ist gerade für uns Deutschen wichtig mal zu begreifen, wenn man einen Song auswählt, es geht nicht um die sogenannte Radiotauglichkeit, es geht da um dieses Gesamtkunstwerk. Man muss diesen Song visuell rüberbringen, und deswegen gewinnen so oft auch Songs, die anschließend irrelevant sind, weil die gerade in dem Moment auf der Bühne ja so einen Zauber entwickeln. Und in diese Kategorie, falls Finnland gewinnt, würde ich Finnland auch reinstecken. Das ist kein Song, der aufgrund seiner Songqualitäten gewinnen würde, sondern tatsächlich, weil das Gesamtkonzept aus Song, Inszenierung, ja, und künstlerischem Wert eine Einheit bilden, die in dem Augenblick die Menschen überzeugt.
18 und 19, Polen und Litauen, ja, also das sind Länder, bei denen ich mich auch teilweise gewundert habe, dass wir sie nochmal wiedersehen. Zumindest für Litauen ist es eigentlich auch ganz schön, das ist ja wirklich sehr kunstvoll. Bei Polen haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist irgendwie auch nicht so unser beides. Aber herzlichen Glückwunsch an Alicia zum Finaleinzug. Die nächsten Startplätze, auf der 20 geht es nochmal, da geht die große Lasershow nochmal los. My System von Felicia aus Schweden, gefolgt von Antigone aus Zypern, spannend. Dann kommt Zal da Vinci aus Italien, Per Sempre Si, da reden wir gleich drüber. Norwegen, Jonas Love, ja, auf der 24 Rumänien, Choke Me. Das sind jetzt einige Länder hintereinander, bei denen man fragen muss, schaffen die das stimmlich? Also wir haben uns schon ausgelassen über Antigone in unserer letzten Folge. Wir haben auch so ein bisschen gelästert über Jonas Loaf, der aber auch wirklich Probleme mit seiner Stimme hatte und sich da was gezerrt hat oder so. Sie haben es ja trotzdem beide ins Finale geschafft, deswegen auch ein bisschen an der Jury zweifel, aber okay. Und aber auch Sal Da Vinci auf der 22 hat im ersten Semi, meine ich, nicht so wirklich überzeugend geklungen. Wir hören mal kurz rein, wie es klingen sollte. So, aber ganz so klang es nicht, oder?
Nee, es wirkte dauerhaft so, als würde es gleich ganz schief gehen. Also er war an seiner Grenze stimmlich, was mich überrascht hat, denn in Sanremo hat er ja gut gesungen und auch aus ja voller Inbrunst. Vielleicht schlägt sich tatsächlich auch so ein bisschen Nervosität bei ihm rein. Vielleicht hat er hier das kühle Wetter in Wien, es ist ja wirklich fürchterlich kalt hier, auch nicht vertragen. Vielleicht ist seine Stimme ein bisschen angeschlagen. Die Stimme von Sal Da Vinci hat mich wirklich enttäuscht.
Wobei es natürlich im ersten Semi für ihn auch egal war. Für Sal Da Vinci war ja einfach nur wichtig, gestern Abend bei der Jury-Show zu performen und dann eben heute Abend im großen Finale, was dann von den Fernsehzuschauern bewertet wird. Die Inszenierung von Italien ist eigentlich auch wieder typisch Italien. Denn wir haben das ja auch schon häufiger erlebt, dass man so Songs dann einfach vollwirft mit Inszenierungsideen. Und bei Sal Da Vinci gibt es, glaube ich, ungefähr 4 Akte einer Hochzeit. Es beginnt mit einem oberkörperfreien Bräutigam, der kurz mal eingekleidet wird von seinen Trauzeugen. Es werden wahnsinnig viele Flickflacks in dieser Performance gemacht, von allen Beteiligten. Irgendwann kommt eine Braut auf die Bühne, es wird geheiratet, es gibt ein Küsschen, es gibt einen Tanz. Und Sal Da Vinci steht meistens einfach nur unbeteiligt davor und geht vielleicht ein bisschen unter in dieser Performance, Fragezeichen?
Ja, ich denke mal, man hat ihm nicht vertraut, dass er das Ding alleine wuppt. Also jetzt im Gegensatz zu diesen ganzen One-Woman-Shows, die wir in Konkurrenz zu ihm haben. Ja, das wirkt so ein bisschen tatsächlich wie so eine Florian-Silbereisen-Show mit diesem Getanze. Die Tänzer sind ein bisschen besser als bei Florian-Silbereisen, aber die ganze Inszenierung, der Song ist ja auch so ein bisschen schlageresk. Also insofern passt das inhaltlich zusammen. Es wirkt sehr cheesy. Am schmalzigsten ist es für mich oder am bedenklichsten, wenn die Braut ihren Tüllrock abwirft und dieser Tüllrock wird auseinandergezogen und darunter sieht man plötzlich eine italienische Flagge. Oh, da dachte ich mir, das muss doch nicht sein. Warum? Ne? Das sieht auch noch nicht mal gut aus. Das
machen normalerweise nur die Franzosen.
Ja, muss man, ja, oder Viva Moldova. Natürlich, oh. Man kann auf sein Land hinweisen, aber doch nicht mit dem Unterrock. Ich weiß es nicht. Nee, das hat mir nicht gefallen.
Ja, das stimmt, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber wenn man sich mal das anguckt, wir sagen ja, die späteren Startnummern sind die besseren. Jetzt sind wir ja wirklich mittendrin in den späteren Startnummern. Also heißt es jetzt Schweden plötzlich doch Siegkandidatin? Heißt es vielleicht auch Rumänien, Choke Me, niemals zu unterschätzen auf dem vorletzten Startplatz?
Ja, Rumänien ist ja sowieso der Überraschungs-Act dieses Jahr. Steigt in den Wetten bei den Buchmachern von Tag zu Tag und jetzt Start Nummer 24. Es gibt schon Leute, die sagen, oh, gewinnt sogar Rumänien? Gewinnt Rumänien?
Das wäre so schön, oder? Also das wäre, wenn man ein ESC hat, wo wirklich jemand gewinnt, mit dem man gar nicht rechnet, aber wenn es trotzdem ein guter Song ist, weil also Running Scared hat ja auch niemand mitgerechnet, aber also das wäre schon irgendwie nett. Also wenn Rumänien den ESC gewinnt, also ja, da würde, also ich weiß gar nicht, was dann machen würde. Es ist so unvorstellbar, oder? Aber es wäre so schön.
Ja, und dann nach Bukarest zu fahren, zum ersten Mal in meinem Leben, das wäre auch für mich eine Herausforderung. Ach du, weißt du was? Jetzt ganz spontan bin ich jetzt heute Abend für Rumänien.
Jawohl, let's go Rumänien. Und danach kommt ja nur noch ein Land im Wettbewerb und das klingt ja auch wirklich ganz anders als Rumänien. Nämlich der Gastgeber, das ist der Tanzschein aus Österreich von Cosmo.
Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben Sie einen Tanzschein, das soll kein Witz.
Ja, Thomas, was machen wir mit der Performance? Also sie ist ja schon deutlich aufgewertet im Vergleich zum österreichischen Vorentscheid. Stimmlich finde ich das auch okay und ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Song angefreundet, weil Cosmo diesen Refrain nicht so ultra tief singt. Ich fand das ja immer schwierig zu hören. Er singt jetzt nicht ganz so tief auf der Bühne. Was hat diese Inszenierung mit dir gemacht und kann eine völlig euphorische Stadthalle vielleicht auch den Zuschauer zu Hause eher bewegen, dafür anzurufen?
Also der Song hat es international sehr schwer. Man merkt es auch immer, wenn man hier tatsächlich mit Leuten aus ganz Europa spricht. Die Geschichte dahinter wird gar nicht so recht verstanden. Wir selbst wissen ja gar nicht, was ein Tanzschein ist. Wie soll das irgendwie ein Ausländer verstehen? Ja. Und dann tatsächlich international so zu reüssieren wie ein Rammstein-Titel, also diese tiefe Stimme erinnerte mich tatsächlich auch mal ein bisschen an Rammstein, dann hätte der Song ganz anders komponiert sein müssen. Ja, also ich habe die Performance im Semifinale im österreichischen Fernsehen gesehen und der Andi Knoll hat gesagt, ja, Cosmo, das war sensationell. Und da hat er ein paar Social-Media-Reaktionen aus Österreich vorgelesen, die auch ganz enthusiastisch waren. Ja, ich gönne den Österreichern, dass sie stolz drauf sind, dass der Wettbewerb wieder in ihrem Land ist. Also das ist ja auch zweimal innerhalb von 11 Jahren, das ist ja auch wirklich erstaunlich, ja, auch gerade für Österreich. Und natürlich sollen sie stolz auf ihren Song sein. Mir gefällt er ja, aber die Inszenierung, da ist bei dem Song ist auch nicht viel mehr wirklich rauszuholen.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Österreicher stolzer drauf sind als Deutschland auf Sarah Engels. Das muss ich auch sagen, das irgendwas scheint ja dann doch dran zu sein. Und Cosmo, das wurde mir erzählt, ist hier aber auch wirklich in den letzten Wochen durch jede TV-Show gejagt worden. Also Cosmo ist wirklich omnipräsent und auch auf Social Media. Tanzschein bietet sich natürlich wahnsinnig gut an für Social Media und auch für jede Firma. Haben sie einen Fahrschein? Du kannst es dir vorstellen. Also das hat jeder gemacht, der irgendwas auf sich hielt, hat irgendein Tanzschein-Wortspiel gemacht. Dafür ist es gut. National, glaube ich, kann das echt ein guter Song werden. Wahrscheinlich ist Haben sie einen Tanzschein, das werden wir in 10 Jahren, wird das noch ein geflügeltes Wort sein in ESC-Fankreisen. International halte ich das auch für schwierig und wünsche Österreich alles Gute. Auch privat. So, das war das große Finale. Es ist natürlich noch nicht ganz vorbei. Das waren die Startnummern des großen Finales. Und dann kommt ja noch der gefühlt 3,5-stündige Interval-Act-Teil. Und dann kommt noch der gefühlt 5-stündige Punktevergabeteil. Und schwupps, ist es 1.30 Uhr und wir haben einen Gewinner. Und das ist der Abend, auf den wir uns das ganze Jahr so lange freuen. Fantastisch.
Ja, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das ist immer das Schreckliche, wenn wir die letzte Folge vom Finale aufnehmen, weil man ganz genau weiß, einmal noch. Und dann muss man wieder ein Jahr warten. Aber lass uns erstmal Vorfreude verbreiten, ja? Also heute Abend geht's los und wir freuen uns ganz doll.
Und wir sehen noch einen deutschen Act. Wir haben nämlich nicht nur Sarah Engels im Finale, es hat sich noch jemand reingesneakt.
Ja, und zwar der deutsche Teilnehmer von 2004 tritt in einem Medley von Legenden auf. Jetzt überlegen alle, deutsche Legende 2004, aber ist Achter geworden damals. Und ich finde, ja, als Nachbar eine schöne Idee, Max Mutzke eingeladen zu haben.
Ja, er singt mit also wirklich mehr als einer Handvoll ehemaliger ESC-Acts, auch sehr erfolgreichen teilweise. Also wen sehe ich hier auf der Liste? Lordi, die ja mal gewonnen haben und die vielleicht dann nachher gleich die Trophäe weiterleiten können an ihre finnischen Landsleute. Sehr interessant, dass Lordi auch noch in der gleichen Halle sind nachher. Also die Monsterrocker aus Finnland damals. Hard Rock Halleluja. Wir haben Zweitplatzierte dabei. Christian Kostov aus Bulgarien, der mal Zweiter wurde. Veka Sedutschka aus der Ukraine, die mal Zweite wurde. Hier noch mehr Sieger. Ruslana, Alexander Rybak. Also das ist schon prominent. Und Mirja Anaconte und Erika Wiegmann sind noch dabei für die Fans. Also eigentlich ein Line-Up, bei dem man sich so ein bisschen fragt, was genau macht eigentlich Max Mutzke da? Aber für die deutschen Fans ist es total schön. Wir freuen uns, Max Mutzke wiederzusehen auf der großen ESC-Bühne. Es hat ja nicht geklappt bei einem Vorentscheid 2024, da wurde er nur Zweiter. Aber er hat ja offenbar wirklich wieder Blut geleckt und diese Veranstaltung einfach in sein Herz geschlossen. Und deswegen ist es schön, dass er da ist. Und wir sind mal gespannt, wie dieses Medley aussieht und freuen uns einfach auf diese große Show heute Abend.
So, sammelt eure Sachen zusammen, ladet eure Freunde ein, ja, dreht die Heizung auf. Ich weiß nicht, ist in Deutschland auch so kalt, dreht die Heizung auf und schaltet den Fernseher ein und genießt die schönsten 3,5-4 Stunden, die ARD in diesem Jahr zu bieten hat.
Ja, weil das WM-Finale ja im ZDF läuft. So. So ist es. Also, 20.15 Uhr geht's los mit der Pre-Show mit Barbara Schöneberger. 21 Uhr das große Finale des ESC mit den 25 Acts, die wir gerade besprochen haben. Mit Wavy Boy, der die deutschen Punkte vergeben wird, live aus der ESC-Hauptstadt Baden-Baden. Und um, weiß ich nicht, 1 Uhr schlag mich tot, gibt's dann auch noch eine Aftershow mit Barbara Schöneberger. Das läuft übrigens auch wieder parallel im Ersten, im ORF und im SRF. Es wird also wieder so eine Drei-Länder-Show werden. Das ist, gehen wir mal stark davon aus, euer Abend heute. Und da wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wir hören uns morgen wieder zum Frühstück, wenn wir wissen, wer den 70. Eurovision Song Contest gewonnen hat. Habt eine wunderschöne Show, einen schönen Abend.
Viel Spaß heute Abend und tschüss und bis morgen.